Okay, so, ich bin heute durch wilde Gewässer gefahren. Anfechtung heute Morgen. Zu Hause, der Körper hat nicht so mitgemacht, wie es sein sollte. Dann hier, dass dieser junge Mann aufgetaucht ist. Der war dort in voller Eigenstärke. Ja? Und der hält wahrscheinlich die Gesetze Gottes nicht ganz, aber so, dass er sich gut fühlt. Ja? Und das ist aber aus dem Fleisch. Ja, das ist aus dem Fleisch. Die Gebote, die 10 Gebote, die sind dem Volk Israel gegeben worden, damit sie letztendlich erkennen, dass sie das Gesetz nicht halten können. Weil wenn man nach dem Gesetz lebt und nach dem Gesetz leben will, dann muss man von Kindheit an das Gesetz halten, bis das Lebensende des Körpers erreicht worden ist. Und wenn man einmal das Gesetz überschreitet und nicht nach dem Gesetz tut, dann ist man Übertreter des Gesetzes und dann hat das ganze Halten, was man vorher geschafft hatte, überhaupt keinen Sinn mehr. Einmal übertreten meint, das ganze Gesetz übertreten zu haben. Und deswegen hat Jesus so scharf zu den Pharisäern und Schriftgelehrten gesprochen. Ja, also Ehebruch ist schon dann gegeben, wenn du eine Frau anschaust und sie begehrst. Damit hast du schon die Ehe gebrochen. Ja, also bitte, denkt nicht, dass ihr die Guten seid. Ihr braucht Gnade. Ihr braucht Gnade. Das hat Jesus im Grunde den Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt. Die Sünder, die sind offen, die wissen, dass sie das Gesetz nicht halten können, dass sie unter dem Gesetz der Sünde sind und sündigen. Die sind geneigt, Gnade zu empfangen, die wollen Gnade und ich benötige Gnade. Ich benötige Gnade. Du auch? Ja, Halleluja. So, aber die Selbststarken, die denken, ich habe 98% des Gesetzes gehalten, ich bin ein Guter. Und ich muss die anderen auch davon überzeugen, dass sie das Gesetz halten müssen. Und wenn sie es nicht halten, dann übertreten sie das Gebot Gottes und dann sind sie verloren. Und haben die Gnade nicht verstanden. Halleluja. So, und von daher haben es die Sünder einfacher als die, die stark sind in sich, um ja in einem gewissen Maß das Gesetz zu halten. Und mir kann keiner sagen, auch der junge Mann dort nicht, dass es sei denn, er ist andersherum, nicht mal eine Frau angeschaut zu haben und sie begehrt zu haben. Ne? Ich weiß nicht, ob er verheiratet ist, er ist nur ein Vertreter dieser gesetzlichen Richtung in der Christenheit. Ja, und zur Zeit des Apostel Paulus gingen die Pharisäer, die sich zu Jesus bekehrt hatten, gegen Paulus an, weil er sagte, die aus den Heiden, die brauchen sich nicht beschneiden lassen. Ja, und dann ist der Apostel Paulus nach Jerusalem mit Barnabas zusammen, seinem Mitarbeiter. Und die haben sich dann beraten mit den Aposteln, was sollen die Heiden, die Christen aus den Heiden, was sollen die beachten? Und dann haben die vom Heiligen Geist gehört, die sollen sich von Unzucht fernhalten, die sollen keinen Götzendienst betreiben, die sollen kein ersticktes Tier sich zubereiten und essen und kein Blut trinken, außer das Blut Jesu im Glauben getrunken. Ja. Das waren die 4 Dinge, die aus den Heiden beachten sollten. Und da steht nicht, dass sie sich beschneiden lassen sollen, da steht nicht, dass sie sich selbst bemühen sollen, gute Menschen zu sein. Da ist der Apostel Paulus ganz scharf dagegen gegangen. Und ich will aus dem Römerbrief uns das nochmal vor Augen führen. Und wenn man das wirklich erfasst hat, ich hatte vor Kapitel 6 vorzunehmen, ich weiß nicht, ob wir da hinkommen, weil ich nochmal vor Augen gestellt bekommen habe, ich soll mit Kapitel 4 noch einmal anfangen, bis das so richtig in uns drin ist. Und da heißt es, also Römer Kapitel 4, Abvers 1. Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt, in Klammern, aus dem Fleisch? Aufgrund des Tun von Werken, die Gott eigentlich wohlgefallen sollten. Und dann heißt es, das sagen wir, Vers 2, ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen. Ist Abraham aus Werken gerecht, so kann er sich selber rühmen. Und diese Religiösen, wie, ne, der rühmt sich selber. Er stand wirklich in einer menschlichen Kraft da. Ne, es war nicht so, dass es ein kleines, schwaches Männchen dort von sich gab, dieser Geist, sondern er rühmte sich selber mit seiner ganzen Haltung. Und wie heißt es dann weiter? Aber nicht vor Gott. Aber nicht vor Gott. Oh Gott, ich habe es geschafft. Ich habe nicht geklaut. Ich habe nicht die Ehe gebrochen. Ich habe nicht gemordet. Ich habe die Grenzen nicht verrückt. Ich. Ja? Damit, ach, was für ein Kerl ich bin. Ich kann mich vor mir selber rühmen. Aber nicht vor Gott. Ist das nicht wunderbar? Herrlich? Das verschlägt mir fast die Sprache. Ich muss mich nicht selber gut machen. Ich muss kein Gutchrist werden, der sich rühmt aufgrund all der guten Werke, die er getan hat. Aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er hat Gott geglaubt. Und die Rede Gottes an uns heute ist, das Gesetz ist durch Mose dem Volk Israel gegeben worden. Aber die Gnade ist durch Jesus Christus geworden. Wenn du annimmst, sagt das Wort Gottes, was Jesus dort am Kreuz für dich getan hat und glaubst, dass er dich als Sünder gerecht gemacht hat, dann bist du vor Gott angenehm. Ja, dann kannst du, ich will es ruhig so sagen, dich vor Gott rühmen und sagen, oh Gott, du hast mir Offenbarung gegeben und ich habe die Gnade annehmen können. Ja, und jetzt rühmst du mich, dass ich getan habe, was du gesagt hast. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er hat Gott geglaubt. Ja, und da ging es besonders darum, Gott hat zu ihm gesagt, sah, du wirst ein Kind von Sarah bekommen. Und dieses Kind, ja, durch dieses Kind wirst du ein Volk. Und durch dieses Kind wirst du ja letztendlich die Erde besitzen. Und das Kind kam nicht. Und das Kind kam nicht. Und Sarah wurde nicht schwanger. Und sie ging schon auf die 90 Jahre zu. Und Abraham wurde 100. Und dann kam Gott und bestätigte noch einmal, ich werde in über einem Jahr, naja, so hieß es, in einem Jahr wird Sarah das verheißene Kind empfangen. Und sie war 90 zu der Zeit und Abraham 100. Ja, also für Gott ist kein Ding unmöglich. Wie unsere Schwester gesagt hat, es kann sich alles in einem Nu verändern zum Guten. Unser Gott will ein Happy End für dein Leben. Und das letzte große Happy End ist, entweder wenn wir aus dem Körper herausgehen und der Körper auf den Parkplatz gelegt wird, dann gehen wir ab ins Paradies. Ja, und dann gibt es den Tag, wo wir wieder zurückkommen in unseren Körper und der wird dann verwandelt werden und wird ein Auferstehungskörper sein, der niemals schwach wird, der niemals krank wird, der niemals stirbt, der sowohl im Himmel sein kann, als auch materiell auf der Erde. Ja, das ist doch ein Happy End, ne? Das hat Jesus gewirkt und Jesus ist mein Ruhm. Ja, er hat das bewirkt, dass das letztendlich so ist. Und dessen rühme ich mich. Und Gott rühmt mich, dass ich das angenommen habe, was er für mich getan hat. Aber mit meinen Werken, ja, damit kann ich mich selber rühmen, aber nicht vor Gott. Ich rühme mich vor Gott, Jesu Christi und dessen Taten für mein Leben. Und das erfreut den Vater und dann rühmt er mich. Und dieses Wort Ruhm im Griechischen ist Doxa und das meint nicht nur Ruhm, sondern das meint auch Herrlichkeit, das meint Ehre, das meint Gewicht. Er gibt meinem Leben Gewicht. Halleluja. Ja, so, das ist also ganz wunderbar. Und dann heißt es in Vers 4, dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Das heißt also, wer mit Werken umgeht, bekommt Lohn. Aber nicht aus Gnade, sondern aufgrund seiner Werke, die er getan hat. Und wer nicht das ganze Gesetz sein Leben lang gehalten hat, hat keinen Lohn. Weil all das, was er versucht hat, um Gott ein guter Mann oder eine gute Frau zu sein, verdorben ist durch eine einzige, ja, wenn es nur eine einzige Sünde ist, verdorben ist, alles ist verdorben dann. Alles, was vorher an Guten getan wurde, ist verdorben vor Gott. Aber Saat und Ernte, und trotzdem gibt es eine gute Ernte. Wer Gutes tut, wird Gutes ernten. Ja, das ist das Gesetz, was auch die Gott nicht kennen, befolgen. Sie sehen aus, sie investieren und erwarten eine Ernte. Ja, dass die Investition sich gelohnt hat und dass sie deshalb Lohn bekommen. So, das ist dann Pflicht. Ja, das ist das Gesetz, natürliche Gesetz von Saat und Ernte. Und das greift aber nicht nur, wenn ein Saatkorn, was man sieht, wie Rasensaat, die dann aufgeht, diese Saat, und dann Rasen hervorbringt, Gras hervorbringt, sondern dass dieses Gesetz, das ist auch wirksam, was du auch säst, das wirst du ernten. Wenn du Geld säst, dann sorgt Gott dafür, dass du Geld erntest. Das ist so. Ja, und das hat mich ermuntert, in das Reich Gottes reinzusehen, weil das Reich Gottes hat guten Boden. Natürlich ist es wichtig, dass diese Saat dann auch beschützt wird, weil der Feind will die gute Saat, die wir ausgesät haben, in das Reich Gottes hinein, ich spreche jetzt mal von Geld, das Reich Gottes benötigt das zurzeit noch, Gott will das so, dass wir unser Herz in das Reich Gottes geben und das tun wir, wenn wir auch unser Geld da hineingeben. Und dann beschützen wir das, der Teufel will auch diese Saat verderben, ja, will sie vernichten. So, und von daher beten wir, wenn wir gegeben haben, Herr, ich habe gegeben, schütze du, was ich da ausgesät habe, dass ich die Ernte empfange. Denn das ist dein Wille, dass ich die Ernte empfange. Ja, ich habe gegeben, das ist zwar dann, wenn die Ernte kommt, nicht aus Gnade, dass ich etwas empfange, sondern ich habe ausgesät und ich erwarte die Ernte. Okay, dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Oder eine andere Übersetzung würde sagen, das ist das Gesetz. Ja, das Gesetz. ich sehe aus, ich darf ernten. Und jetzt dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. So, und ich werde gerade noch mal an Hiob erinnert. Ich hoffe, ihr habt alle mal Hiob gelesen. Es ist kein schönes Buch. Ich habe es oft gemieden, das Hiob-Buch zu lesen, weil das verbreitet Schrecken. Und als wir den guten Lauf hatten in den 90er Jahren und von Sieg zu Sieg gingen, da sprach der Teufel zu mir: Ja, ihr seid und du bist und ihr seid gesegnet worden. Und das wird nicht immer so sein. Ja, und denk an Hiob. Denk an Hiob. Und dann habe ich angefangen mit der Zeit, ja, zu schauen, wann kommt denn das Böse, was Hiob getroffen hat, in einer gewissen Weise auch zu mir um die Ecke. Wo ist es denn? Und plötzlich hatte Karin Gehirnbluten. Das, was man glaubt, das empfängt man. Das, was ich befürchtete, sagt Hiob, das ist über mich gekommen. So, und Gott hat da etwas Gutes daraus gemacht. Er hat mir Einsicht gegeben über Hiob, wie er wirklich war und warum das so kam, dass er das erlitt, was er erlitten hat. Darüber will ich jetzt nicht groß und breit sprechen, das möchte ich ein andermal uns nochmal vor Augen führen, weil das muss in uns so drin sein, ja, dass wir genau wissen, wie die Wege Gottes sind. Hiob, der hatte sein Leben voll im Griff. Der lebte, obwohl er vor, ich denke, Hiob lebte, bevor das Gesetz Gottes durch Mose dem Volk Israel gegeben wurde. Aber er lebte so, als ob er das Gesetz, welches Gott dem Mose gegeben hat, für das Volk Israel kennen würde. Er lebte so, dass er nicht schuldig wurde. Er hatte nur gute Werke. Er konnte sich rühmen, doch nicht vor Gott. Denn das, was er an guten Werken tat, kam nicht aus Gottes Geist, sondern kam aus seinem sündigen Wesen. Und ich bin geneigt, das zu sagen. Ich hoffe, ihr könnt das wechseln. Die Sünde war in seinem Gutsein. Das Fleischliche hat ihm noch geholfen, dass er all das Gute tun konnte. Das muss man natürlich, was ich jetzt gesagt habe, wechseln können. Ja, und von daher bin ich geneigt zu sagen, es wäre gut gewesen, wenn Hiob mal gesündigt hätte, weil dann hätte er schon früher nach Gnade geschrien und nicht erst, nachdem er seine Kinder verloren hatte, nachdem er sein Vieh verloren hatte, seine Angestellten verloren hatte und dann selber noch todkrank wurde. Und seine Frau, die sagte, sag Gott ab und stirbt und stirb. Das sagte die. Der ging es gut. Die konnte noch sagen, sag Gott ab und stirbt. Also es war heftig. So, und dann kam, bevor Hiob alles verlor und seine Gesundheit verlor, außer seine Frau verlor, kam der Teufel zu Gott. Der hatte damals noch Zugang zum Thron Gottes und er war unter den Engeln, die Völker regierten zu den Kindern Gottes, da war er noch drunter. Und dann Gott fragte, hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Wie gut er alles macht und der Teufel sagte, wenn du deine Hand von ihm wegnehmen würdest, ja, dann würde er dir absagen. Und dann sagte Gott, meine Hand ist gar nicht auf Hiob. Der hat keinen Ruhm, das sage ich jetzt in Klammern, das steht so nicht geschrieben, der hat keinen Ruhm bei mir. Meine Hand ist gar nicht auf ihm. Der hat sich das erwirtschaftet. Das ist aus der Sündernatur herausgewachsen. Ja, der war so stark in Selbstgerechtigkeit, dass er nicht sündigte. Er hatte die Sünde total unter Kontrolle, aber merkte nicht, dass die Sünde auf eine ganz andere Weise ihn unter Kontrolle hatte. Wenn wir das mal kapieren würden, ja, würden wir total aufhören, irgendwie uns selber zu guten Menschen vor Gott zu machen. Aber da gab es eine Sünde in Hiobs Leben, die hat alles zu Fall gebracht, die hat ihn unter das Wirken des Teufels gebracht. Die Hand Gottes war nicht über ihm, obwohl er so ein Guter war. Ich meine, es gab einen anderen, Jesus, der hat auch niemals gesündigt, aber der war in der Gemeinschaft mit dem Vater. Aber Hiob war nicht in Gemeinschaft mit dem Vater. Das macht den Unterschied. Und warum war Hiob nicht in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater? Weil er glaubte, Gott sei gut und Gott sei böse. In dieser Welt ist alles gut und böse, wo wir hinschauen. Ja, Hunde, die gut sind, können auch beißen. Es gibt Pflanzen, die sind ganz giftig, aber in geringen Mengen für bestimmte oder gegen gewisse Krankheiten sind sie gut. Auch gut und böse. Es gibt Menschen, die sind ganz böse, aber in denen ist auch etwas Gutes. Es gab sogar etwas Gutes in Adolf Hitler. Aber er war ganz böse. Aber trotzdem war da was Gutes. Der ging rum und herzte die Kinder. Und wie das aussah in diesen Filmen, die es da noch gibt, hatte er wirklich Freude an den Kindern. Ne? So habe ich das aufgefasst. Aber war ganz böse, aber in ihm war auch etwas Gutes. Und in den guten Menschen gibt es, auch in den ganz guten Menschen, gibt es etwas Böses. Und in Hiob war das Böse verborgen, das war eine geistliche Sünde. Er glaubte, Gott sei gut und Gott sei auch böse. Und er wartete, wann kommt der gute Gott als Böser zu mir um die Ecke? Der wartete förmlich darauf, dass Gott von seiner bösen Seite als jener kam, der ihm Böses tun würde. Das steht geschrieben und das können wir lesen in Hiob. In Hiob Kapitel 3. Hiob Kapitel 3. Und das ist der Vers. Das ist der Vers 25. Hiob Kapitel 3, Vers 25. Denn was ich gefürchtet habe oder wovor ich Angst gehabt habe, ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, hat mich getroffen. Wer Gott als nur gut vor Augen hat, beständig, dem kann eigentlich nur Gutes begegnen. Der befürchtet nichts. Ich fürchte mich nicht. Was können Menschen mir tun? Da gibt es so viele Stellen. Und David war so einer, der sah Gott nur als gut vor seinen Augen. Aber Hiob dachte, Gott wäre gut und wäre böse. Und er hat immer die böse Seite Gottes, die es gar nicht gibt, die hat er immer betrachtet. Und er hat vorher schon in seinem Kopfkino gesehen, was da sein Leben beeinträchtigen würde, was sein Leben, sein wunderbares Leben, das er hatte, kaputt machen würde. Wenn Hiob auftrat, bevor das Unglück kam, dann schwiegen alle. Der hatte so eine Power, so eine fleischliche Power, dass niemand wagte, irgendetwas zu sagen. Und sie warteten darauf, dass Hiob anfängt zu reden. Die hatten so einen Respekt, die anderen, vor Hiob. Ja, und als er dann krank da niederlag und alles verloren hatte, da kamen seine Freunde und sagten, du hast wirklich schlimm gesündigt. Und Hiob sagte, ich habe nicht gesündigt. Er hatte nicht eingesehen, dass er ein verkehrtes Gottesbild hatte. Und er hatte wirklich keine Tatsünde begangen. Er war der Supergute. Keine Tatsünde begangen. Und es gab im Grunde überhaupt keine Berechtigung, dass er diese schrecklichen Dinge erlebte, außer dieses Geheimnis, was er hatte. Er sah, dass Gott ihn schaden würde, dass Gott der ist, obwohl er so gut ist, dass Gott ihm Böses tun würde. Und dann ist natürlich das Böse über ihn gekommen, weil er hat Gott als Teufel gesehen. Der Teufel kommt gut und böse. Er hat Gott als Teufel gesehen und das war seine Sünde. Und weil er Gott als Teufel gesehen hat, durfte der Teufel mit ihm machen, was er erlebt hat. Ne? So, und wenn wir Teuflisches vor Augen haben und dann noch die Stimmung, das ist jetzt von Gott, ich kann da nichts machen, dann erleben wir das auch weiterhin. Gott ist nur gut. Gott ist nur gut. Halleluja. So, und dann sehen wir daran, dass Hiob glaubte, dass Gott gut und böse ist, an zwei Versen. Da steht in Hiob Kapitel 1, Vers 21, in der Mitte, nachdem er das Böse erlebt hatte, das Böse des Teufels, da heißt es am Ende, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Im Grunde sagt er dort, das Gute, was er erlebt hat, hat er von Gott empfangen. Aber der Teufel hat es genommen und er sagte, Gott hätte es genommen. Im Grunde sagt er, der Herr hat es gegeben, der Teufel hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Also er bezeichnete damit Gott als Teufel. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu würgen und zu morden. Ich aber bin gekommen, um überfließendes, fortwährendes Leben zu geben. Und Jesus nimmt das Leben, welches er gibt, nicht wieder weg. Und so wie Jesus ist, so war Gott auch zu der Zeit von Hiob. Gott gibt, Gott nimmt nicht wieder weg. Da gibt es auch Bibelstellen, die das sagen. Gott gereut nicht, was er gegeben hat. Ja? Gott nimmt es nicht wieder weg. Der Teufel ist der Räuber. Er ist der Dieb. Und wenn er so ein bisschen Gesundheit geraubt hat und wir schauen auf das, was der Teufel gemacht hat, und dann spricht der Teufel, der wird nichts mehr draus, ja, du gehst jetzt zugrunde, dann ist das Würgen. Dann würgt er einen mit dieser Krankheit, der Teufel. Und dann Mord, dann bringt er einen durch die Krankheit um. Das ist der Weg. Aber wir sollen Gott nicht so sehen. Wir sollen Gott als nur gut ansehen. Und das können wir nur, wenn wir die Gnade Gottes mehr und mehr und mehr und mehr erkennen. Wenn ich dazu komme, komme ich gleich noch zu einem Vers aus dem Römerbrief, der steht, dass die Gnade in unserem Leben herrschen soll. Jesus ist die Gnade. Er persönlich ist die Gnade. Und er soll in uns herrschen. Halleluja. So, und dann Hiob Kapitel 2, Vers 10, in der Mitte des Verses, da sagt er, Und das sprach auch zu mir, als wir nur Gutes erlebt hatten. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Seht ihr, dass Hiob da gedacht hat, Gott ist auch böse? Ja, seht ihr das, dass er gedacht hat, Gott ist auch böse? Er ist gut, aber er ist auch böse? Ganz deutlich, ne? Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Dieser Vers ist mir dann ein Rätsel. In diesem Allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Das soll ich bis heute nicht wechseln können, richtig. Aber bitte versucht mir das jetzt nicht zu sagen. Versucht, wenn ihr es wisst, mir das nachher zu sagen. Ja? Er hat mit seinen Taten nicht gesündigt. So, und es gibt gewisse Lieder, da heißt es dann, der Herz gegeben, der Herz genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Oh, als wir in Amerika waren, fast in jeder Gemeinde wurde das gesungen und uns wurde, ja, oh, ja, nein, er gibt nur Gutes. Also wir haben da nicht mehr mitgesungen. Ja, es gibt so viele christliche Lieder, wo dann plötzlich ein paar Verse wirklich dem entgleiten, wie es wirklich ist. Und dieses Lied, ich weiß gar nicht, wie das betitelt wird, weißt du das? Auch nicht mehr, ne? Okay, es spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle. Gut, okay. Und wisst ihr, in seiner Not, mitten im Hiob-Brief, hätte ich was gesagt, Buch, da ruft plötzlich Hiob aus: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und da hat er Jesus erkannt. Da hat er Jesus erkannt. Und ich glaube, Hiob hat Jesus am Kreuz gesehen. Dass Jesus stellvertretend für ihn gestorben ist. Dass er sich erkannte, dass auch er nicht gut ist. Er hat keine Tatsünden begangen. Und seine Freunde sagten, oh, du musst ein ganz großer Sünder sein. Du musst Taten getan haben, und diese Taten haben bewirkt, dass du jetzt dieses Leid erlebst. Und Hiob sagte, nein, 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 ich bin ein Guter, ich habe nicht gesündigt, ihr tut mir Unrecht. Ihr tut mir Unrecht, und tatsächlich, die Freunde von ihm haben ihm Unrecht getan. Da sagte Gott, vollkommen in Ordnung, Hiob hat da nicht gesündigt. Er hat ein verkehrtes Gottesbild gehabt. Er hat gedacht, ich wäre der Teufel. Der Teufel tut Gutes, um dich zum Bösen zu führen. Das muss man mal bedenken. All das Gute in der Welt dient dem Bösen. So, nur das Reich Gottes ist gut. Jesus allein ist gut. Und somit der Vater und der Heilige Geist. So, und das benötigen wir, dass wir das immer mal wieder hören. Gnade, ja. In einem Jahr hört man immer wieder, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist, ja, zur Frühjahrszeit. Dann hören wir um diese Zeit, dass Jesus geboren wurde. Wir werden daran erinnert, Jesus wurde geboren von einer Jungfrau, die keinen menschlichen Mann erkannt hatte, sondern dass der Heilige Geist sie gezeugt hat. Und das ist so in uns drin, weil wir das von Kindheit an so vernommen haben. Und deswegen werde ich immer mal wieder über Hiob predigen, damit das so richtig in uns drin ist. Und diese Predigt, ja, über das gute Ende, was Hiob erlebt hat, die habe ich bekommen in der Zeit, als Karin Gehirnbluten hatte und ich auch sehr damit, wie sagt man, gelitten habe. Ja. Da habe ich diese Predigt bekommen und das ist meine beste Predigt, so empfinde ich das. Ja. Weil dadurch gibt es eine Erkenntnis, die zeigt, dass Gott ganz anders ist, als so viele denken. Und ich glaube, es gibt so viele Christen, die glauben, Gott ist gut, aber er gibt auch das Böse, also ist er auch böse. Weil alles um uns herum ist gut und böse. Wir sehen immer nur Gutes und Böse. Heute scheint keine Sonne, heute sind die Wolken da. Das spricht auch von Gut und Böse. Ja, der Himmel ist frei, die Sonne scheint, oh, alles gut. Und am Abend gibt es Gewitter, Regen, Sturm, Zerstörung, oh, böse. Am frühen Morgen im Sommer, der Himmel ist blau, plötzlich die Flugzeuge, Chemtrails, das Böse schiebt sich dazwischen. Ne? Also wo wir auch hinschauen, da ist Gut und Böse. So, und in diesem Kampf sind wir, ja, wir sollen das Böse ablegen und das Gott, Jesus Christus, soll hervorkommen. Darum geht es. So, jetzt lasst uns schauen in Römer Kapitel 6. Ich habe noch ein paar Minuten. Römer Kapitel 6. Ich lese mal ab Vers 1. Da heißt es, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das heißt also, man kann auch zur anderen Seite umkippen. Ja, die eine Seite, das sind die Selbstgerechten. Ich bin stark, ich habe aus mir einen Guten gemacht, jetzt bin ich Gott wohlgefällig und Gott beachtet das gar nicht. Ich habe Ruhm bei mir selber, aber nicht bei Gott. Das ist die eine Seite, der eine Graben, den man runterfallen kann, auf dem Weg oder vom Weg Jesu runterfallen, abfallen kann. Und die andere Seite ist, ich habe ja Gnade. Ich kann ja sündigen bis zum Verrücktwerden. Das spielt keine Rolle. Ich habe Gnade. Gott hat mir vergeben durch Jesus Christus am Kreuz. Und die Kirchengeschichte schreibt von vielen solchen Sekten, die entstanden sind. Ja, das wurde gesündigt und gesündigt. Das Fleisch spielt keine Rolle mehr. Die Sünde ist ja sowieso in den Gliedern des Körpers. Ist ja egal, ob das ausgelebt wird. Ja, letztendlich stirbt der Körper und dann ist meine Seele vollkommen bei Gott. Aber die Seele nimmt durch Sündigen Schaden. Ja, auch wenn das Blut Jesu immer wieder Vergebung gibt. Ja, die Seele kann dann nicht geheiligt werden. Und Heiligung heißt ja nichts anderes als abgestellt für Gott, getrennt von der Welt und nur auf Gottes Seite zu sein, das meint heilig sein. Unheilig sein meint, total auf der Seite der Welt zu sein und getrennt von Gott. Das ist unheilig. Ja, Halleluja. So, und es ist wichtig, dass wir in den Heiligungsprozess kommen, aber wir können uns nicht selber heiligen. Der Heiliger, der uns heiligt, ist der Heilige Geist im Zusammensein mit dem Wort Gottes. So, und deswegen, Paulus wurde bestimmt oft gefragt, können wir doch sündigen, wenn die Gnade da ist. Ja? Und er sagt dann in Vers 2, das sei ferne, das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Der Sünde sind wir gestorben. Oder man kann es auch anders ausdrücken, der Sünder, der ich war, der ist mit Christus am Kreuz gestorben. Und dort, wo der Sünder seinen Platz hatte, ja, der ich war, da ist Christus hineingekommen. Christus hat jetzt diesen Ort in mir, bevor er die Sünde regierte und mein Leben bestimmte. Und jetzt will ich nochmal sagen, die Sünde kann auch bewirken, dass jemand gut ist. Hört sich wirklich ein bisschen seltsam an. Ja, aber wenn das dazu führt, sich selbst zu rühmen, Selbstruhm ist Sünde. Da ist jemand, der sich selbst rühmt, der ist nicht mit Christus gestorben in dem Moment. Gut, aber um uns nicht zu verwirren, also an der Stelle, wo vorher die Sünde hauste, da ist jetzt Christus geboren worden. Wer ist aus Gott geboren worden? 1. Johannes 5, Vers 1. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist? Also in mir ist jetzt Christus. Und am Kreuz vorher ist hier der Sünder gestorben mit Christus am Kreuz, damit Christus in mir geboren werden konnte und an der Stelle des Sünders jetzt die Gerechtigkeit ist. Das ist wichtig, dass wir das ein für alle Male kapieren, weil Christus, der ich geworden bin, im Zentrum meines Lebens, sündigt nicht. Wenn ich sündige, dann sündigt meine Seele, weil sie sich den Begierden der Sünde, die in den Gebeinen ist, hingegeben hat. Also, das sei ferne, dass wir sündigen. Ja, jemand hat in Korinth schwer gesündigt und dann haben sie diese Person, die wirklich schwer gesündigt hat, der ist mit der Frau seines Vaters ins Bett gegangen. Und Paulus hat dann gesagt, wenn ich komme, werden wir ihn den Teufel übergeben, damit er am Tag des Gerichts nicht verloren geht, dass sein Geist gerettet wird. Der aus Gott geborene Geist gerettet wird. Halleluja. Also von daher haben diese Irrlehrer eine Chance, aber die gehen durchs Feuer und werden, ohne dass sie mit der Gerechtigkeit Gottes, mit dem Schmuck des Geistes Gottes ausgestattet worden sind, werden einfach nur so wie durchs Feuer hindurch gerettet. Ja, aber so soll es doch nicht sein. Wir wollen doch jetzt schon die Herrlichkeit Gottes erleben und jetzt schon die Freiheit, in der Freiheit des Christus sein und durch Christus leben und somit heilig leben und gerecht leben und in den Kräften des Christus sein. Unsere Seele will doch jetzt schon das wirkliche Leben. Sündigen macht doch keinen Spaß. Und macht schwach. Ich hasse Schwäche. Wie geht's dir? Ich hasse Krankheit. Und genauso geht es Jesus. Jesus hasst Schwäche. Gott hasst Schwäche. Gott hasst Behinderung. Gott hasst all das, was der Teufel getan hat. Und deshalb ist Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Okay, wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Ja, das bedeutet, hey, das alte Sünderwesen ist gestorben mit Christus am Kreuz und ist mit Christus begraben worden in den Tod. Das alte Wesen ist in den Tod begraben worden. Das heißt also, dass das Erbgut von Vater und Mutter Seite mit in den Tod gegeben worden ist. Da muss man drüber nachdenken. Ja, das hat, wenn ich fest im Glauben bin, spielt das Erbe überhaupt keine Bedeutung mehr. Und die Sünden der Vorväter spielen dann überhaupt keine Rolle mehr. Wenn wir Befreiungsdienst machen und so weiter, dann ist das eine Hilfe, dass die Person in den Tod Jesu geführt wird. Wir müssen darüber nachdenken. Es macht das Leben einfacher, wenn man wirklich durch die Hilfe des Heiligen Geistes und dem Wort Gottes dahin gekommen ist, das zu glauben. Es hilft in den einzelnen Situationen. Ich bin mit Christus gestorben. Teufel, was willst du? Du kannst mich nicht bewegen. Christus ist in mir. Der soll mich bewegen. Egal, was meine Vorfahren gemacht haben. Egal, was ich, bevor ich gläubig wurde, an Jesus gemacht habe. Es ist mit Christus am Kreuz gestorben. Ich habe die totale Vergebung. Ich bin jetzt in einem neuen Leben. Und ich lerne es, in diesem neuen Leben zu wandeln. Was interessiert mich noch, was ich in der Vergangenheit getan habe? Was interessiert mich, was Adam getan hat und über die Blutlinie bis zu mir gekommen ist? Aber durch gewisse Seelsorge helfen wir den Jungbekehrten, helfen wir, dass sie es kapieren. Das, wofür wir jetzt gebetet haben, das ist in dem Tod Jesu am Kreuz. Es ist ein für alle Mal ausgelöscht, oder? So in dieser Richtung, ne? Und natürlich glaube ich, dass Christen, auch wenn sie aus Gott geboren sind und Christus in ihnen nicht sündigt, dass der Leib und die Seele mit beeinflusst sein kann, der Leib besetzt werden kann von bösen Geistern und die Seele davon mit arg beeinträchtigt wird. Aber wir sollen es lernen, dahin zu kommen, dass wir als Seele beständig mit dem Geist zusammen sind und dann den guten Kampf des Glaubens kämpfen gegen die Lügner, gegen die bösen Geister, die uns immer wieder, du hast doch damals das getan. Ne? Und davon müssen wir loskommen. Natürlich helfen dann die Gebete der Geschwister, Befreiungsdienst, dass die Geister wieder rausgeschmissen werden. Ja? Aber grundsätzlich, und das ist wichtig, das glaube ich, dass das so ist, das sagt das Wort. Der Sünder Bernhard Koch ist mit Christus am Kreuz gestorben. Vielleicht sollte ich das mal demonstrieren, was wir gestern so mal kurz am Tisch so durchgemacht haben. Wer von euch beiden möchte Leib sein und wer von euch beiden möchte Geist sein? Stellt euch doch mal, der Leib steht hier und der Geist steht hier und ich bin die Seele in eurer Mitte. Ja, also ich bin aus Gott geboren worden. Ich bin Geist geworden. Aber die Seele ist nicht Geist geworden. Ja, der Tempel hatte ja Allerheiligstes, Heiligtum und Vorhof. Der Vorhof steht für den Leib, die Seele für das Heiligtum und der aus Gott geborene Geist für das Allerheiligste. So, und der Vorhang ist, der zwischen Allerheiligsten und Heiligtum da war, ist zerrissen worden, als Jesus am Kreuz starb. Leiblich starb. So, und seitdem hat die Seele Zugang zu Gott, der im Geist ist. Und sie ist aber noch nicht ganz getrennt vom Leib. In den Gliedern des Leibes, da wohnt die Sünde. Ja, unser Leib leidet oft, ja, und muss sterben, damit die Sünde, die da drin ist, oder verwandelt werden, wenn die Entrückung ist, damit die Seele dann total getrennt ist von der Sünde, die in den Gliedern haust. Ne? Okay. So, und da ist die Seele, die hat Jesus erlebt, ist aus Gott geboren worden, ist total begeistert und lebt im Geist und freut sich. Und der Teufel von der anderen Seite, das ist nicht der Leib. Der Teufel spricht, der ist auch ein Geist. Und der spricht, der sagt, ja, die gute Zeit jetzt mit Jesus, die hat erstmal aufgehört. Ja, jetzt musst du ein guter Mensch werden. Und dann verlässt man die Gnade, die im Geist ist. Und die Sünde, die in den Gliedern des Leibes sind, die lockt und die sagt, jetzt musst du dich beschneiden lassen, damit du auch ein guter Christ wirst. weil das ist so vom Alten Testament und das ist ja nicht abgeschafft worden. Und jetzt sei bemüht, dass du vor Gott ein guter Mann bist. Und die Seele glaubt das, weil sie noch nicht mit der Wahrheit total durchläutert ist und fängt dann an, mit der Kraft des Fleisches, in Galater 5 werden ja die Werke des Fleisches aufgezählt, ein guter Mann vor Gott zu sein. Ja, und dann scheitert diese Aktion. In Römer Kapitel 4 heißt es, wer nach dem Gesetzeswerken geht, der kommt unter Zorn. Und dann schleicht sich die Sünde des Zornes ein. Ich habe es wieder nicht geschafft. Und wer hat Schuld? Meine Frau, die hat mich da rausgebracht, die hat mich total aufgeregt. Und jetzt kommt der Zorn. Ja? Und mir geht es schlecht, weil ich zornig war, weil ich es nicht erreicht habe, was ich erreichen wollte, weil ich vor Gott keinen Ruhm hatte. Also der Geist, Heilige Geist ist auch noch da, der spricht zu mir. Ja, siehst du wirst das nicht schaffen. Die Predigt des Wortes hat es dir ja auch gesagt. Du hast keinen Ruhm vor Gott, wirst ein Versager sein. Herr, vergib, dass ich mich bemüht habe, selbst ein guter Mensch zu sein. Oh, Jesus, danke für dein Blut, das reinigt und heiligt mich. Und ich bin wieder durch das Blut Jesu wieder mit dem Geist zusammen und ich freue mich in der Gemeinschaft des Geistes. Ja, und habe ein paar gute Tage, habe vergessen, in der Bibel zu lesen, mich durch das Wort Gottes in der Nähe des Geistes zu halten. Und ich merke, ja, irgendwie fehlt mir was. Ich brauche Befriedigung. Ich brauche Befriedigung. Und dann bietet der Teufel vielleicht Selbstbefriedigung an. Die Sünde in den Gliedern. Und dann ist man drauf eingestiegen, oh Herr, vergib, ich fühle mich total miserabel, dass ich es wieder nicht geschafft habe, dem zu widerstehen. Und dann gehen die Augen auf, dann, wenn man den Vers aus 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 kennt, da heißt es, wer seine Sünde bekennt, Gott ist treu und gerecht und vergibt die Sünde und reinigt von dieser Ungerechtigkeit. Also ich habe wieder Buße getan, Fleisch ade, ne? Ich liebe es, mit dem Geist zusammen zu sein. Ja, Jesus hilft mir, dass ich standhaft sein kann. Ja, und dann, ich dachte, es läuft so gut, dann sind die Umstände schlecht und dann versucht man, die Umstände wieder selber gut hinzubekommen und neigt zu alten Gewohnheiten, ja. Und dann ist man wieder auf der Seite des Fleisches, ne, und versucht das selber hinzubekommen und dann klappt das nicht und irgendwann merkt man, Hilfe, ich brauche Hilfe, Jesus, Hilfe. Und dann ist man wieder auf der Seite des... Also geht das so hin und her? Und in Galater heißt es, wer im Geist wandelt, der wird die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Wenn ich beständig geistlich, ja, Wort Gottes lese, Wort Gottes bete, die Versammlung nicht verlasse, wenn ich Jesus bekenne vor den Menschen mit der Hilfe des Geistes und somit mit der Hilfe Jesu, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Ich habe hier sogar die doppelte Salbung. Nicht nur Christus in mir, sondern den Heiligen Geist von außen, in Anführungsstrichen von außen. Der ist auch bei mir. So, also wenn ich beständig mit dem Geist wandle, ja, wenn ich dem Geist hingegeben lebe, dann werde ich die Werke, die ich tun werde, wenn ich mit dem Fleisch zusammen bin, nicht vollbringen. Warum werde ich die dann nicht tun? Weil ich doch mit dem Geist gehe. Dann wird der Körper missachtet. Gnade. Und das wirkt der Heilige Geist, das ist Gnade. Wenn ich gesündigt habe, wenn ich mit dem Fleisch zusammen war, dann spricht der Heilige Geist zu mir und sagt es mir. Ne? Er sagt es mir, es war verkehrt. Ich tue Buße und dann geht es Richtung Geist wieder. Also Gott ist gut. Er wird, und wenn wir es 100 Mal am Tag im Wackelkontakt waren. Die Vergebung ist da. Halleluja. Die Vergebung ist da. Und irgendwann durch das Wirken des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes in uns neigt man immer mehr zum Geist. Und dann
hüpft nicht mehr auf beiden Seiten.
Und hüpft nicht mehr auf Geist beiden Seiten. Geist. Ja, so, und das meint der Apostel Paulus. Ich denke, ja. Und irgendwann, wenn der Körper stirbt, aber wir hoffen ja, entrückt zu werden, dann, das ist dasselbe, ne? Wenn der Körper stirbt, dann stirbt die Sünde, was unser Leben betrifft, mit im Körper. Und die bösen Geister, die im Körper noch mit gehaust haben, die sterben mit, die sterben nicht, aber die kommen nicht mit durch, wo die Seele hingeht zu Gott. Da kommen die nicht mit durch. Und vielleicht ist das eine Antwort, warum der Körper noch sterben muss. Ja? Bis der Auferstehungskörper da ist, in dem keine Sünde in den Gliedern ist. Okay, ich denke, dass wir... Dankeschön. Ja? So. Lasst uns mal weiterlesen. Moment noch. Also gestorben. Ne? Also, dass Christus in mir ist, ist Gnade. Dass er in mir geboren wurde, das ist Gnade. Und dass ich mich immer zu Christus hinwenden kann, das ist Gnade. Und in Christus ist Jesus. Und meine Seele, die ist jetzt verlobt mit Jesus, der in Christus in mir ist. Aber es kommt der Tag, wo die Hochzeit stattfindet. Und ich glaube, das ist der Tag, wo wir einen neuen Körper bekommen. Entrückung oder Auferstehung aus den Toten. Okay. Römer 6, Vers 4. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also das Wandeln im neuen Leben ist, dass wir mit Christus wandeln, der in uns ist. Ja, aber unsere Seele braucht die Hilfe des Heiligen Geistes, der uns immer wieder trennt von fleischlicher Gesinnung. Hast du das schon mal bemerkt, wenn du fleischlich gesonnen warst, dass der Heilige Geist zu dir gesprochen hat? Ja? Halleluja. Dann ist es wichtig, dass wir darauf hören. Ja? Und ich denke, dass es wichtig ist, für Geschwister zu beten, die ausgebildet worden sind hier in dieser Gemeinde. Und denen mal was gesagt wurde und dachten, der Mensch hätte mich verletzt und sind dann gegangen. Aber es war letztendlich die Beschneidung des Vaters. Also der Vater wurde nicht beschnitten, sondern der Vater hat beschnitten. Ne? Man könnte denken, das ist die Beschneidung des Vaters, dass der Vater beschnitten wurde. Ja, manchmal spricht man und... Ich bin aufmerksam gemacht worden, das ist der Heilige Geist, dass ich mich da verkehrt ausgedrückt habe. Der Vater kam mit der Schere und in Johannes 15 steht, er beschneidet die Reben. Du bist eine Rebe am Weinstock und die ist Jesus. Und die Menschen haben das verkehrt interpretiert. Bernhard Koch hat mich verletzt. Aber es war der Vater mit der Beschneidung. Und warum beschneidet der Vater? Dann, weil er uns liebt und weil er will, dass wir mehr Frucht bringen. Das war mal so ein kurzer Einschub. Ja. Ich empfand, der war wichtig, damit wir wissen, in Zukunft, ja, der Mensch Bernhard Koch hat nur seinen Job getan. Und Fred Wenz, ein Prophet, der schon heimgegangen ist aus Seattle in Washington, State, der kam öfter und der fuhr immer, wenn wir unterwegs waren, bei mir im Auto mit. Und dann, wenn jemand vor uns die freie Fahrt genommen hat, dann sagt er immer, der tut nur seinen Job. Der tut nur seinen Job. Ganz ruhig. Es ist von Gott im Grunde. Soll es jetzt in der Kraft der Geduld in die Kraft der Geduld hineinkommen. Es wird alles gut, kommst rechtzeitig an. Oder er tut nur seinen Job. Verstehst du? Und wenn ich komme und du denkst, oh, Bernhard hat mich verletzt. Ich habe nur meinen Job getan. Und wenn es mal ungerecht war, dann habe ich auch nur meinen Job getan, weil der Heilige Geist möchte, dass du vergibst. Macht das Sinn? Halleluja. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Und jetzt lasst mal uns lesen Vers 5. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Okay, was ist geschehen? Als Christus am Kreuz starb, bin ich mit ihm als Sünder gestorben. Du auch. Aber meine Seele ist nicht gestorben. Die ist mit Jesus, der Körper natürlich auch, begraben worden. Ja, aber in seiner Auferstehung, durch Glauben, dass er der Christus ist, bin ich aus Gott geboren worden. Christus wurde in mir geboren. Und die Seele muss sterben. Aber nicht so, dass sie nicht mehr lebt, sondern Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird sein Leben finden. Na, wenn ich auf der Seite des Fleisches bin, dann versuche ich, mein Leben zu behalten. Ne? Und meine Seele muss sterben, also nicht, dass sie tot ist und dass sie nichts mehr mitkriegt, dass sie total aus ist. Nein, dieses Sterben ist ein anderes Sterben. Das heißt also, wenn ich zur Seite des Geistes gehe, dann stirbt sie der Sünde. Und fügt sich dem Geist. Versteht ihr? Das ist Leben. Das ist in Anführungsstrichen der Tod der Seele. Alle drei Bereiche, die Sündernatur muss sterben, die Seele muss in Anführungsstrichen sterben und der Leib muss sterben. Und der Leib stirbt auch in der Entrückung, denn er wird total verwandelt. Das Alte wird da hinten gelassen. Versteht ihr? Am Kreuz geschahen diese drei Dinge. Ich als Sünder bin gestorben. Mein Leib, das war schon eine prophetische Vorausschau, ist mit Christus gestorben. Er stirbt. Und meine Seele, ja, die soll sich zu Jesus hinwenden, zu Christus in sich hinwenden und somit zu Jesus. Und das ist dann der Tod der Seele. Aber die lebt, weil sie ja bei Christus ist. Halleluja. Sie stirbt. Dieses Sterben ist nicht, dass sie ganz stirbt, sondern dass sie, das Wort jetzt, dass sie verdirbt. Ja, dass sie verdirbt meint verderben. Sie wird verdorben. Man sagt ja, der Mensch ist total verdorben. Ja, da ist die Seele verdorben. Und das meint letztendlich den Tod der Seele, dass sie in die Hölle kommt, ja, wenn sie bleibend am Fleisch hängt. Das gilt nicht für Christen. Das gilt für die Welt. Die sind ja die Seele, die haben ja keinen aus Gott geborenen Geist. Da ist die Seele total mit dem Fleisch des Körpers, mit der Sünde, die im Körper ist, verbunden, vereinigt. Und dadurch wird die Seele verdorben. Und von daher sind wir von Jesus beauftragt worden, zu gehen und das Evangelium zu verkündigen, den Menschen zu sagen, Jesus ist gekommen, um dich zu retten vor der ewigen Verdorbenheit, vor der Verderbnis. Jesus ist gekommen, um dich zu retten. Und wenn jemand offen ist für Jesus, dann ist angesagt, dass die Person sich für Jesus entscheidet, um für ewig gerettet zu sein. Und Heiligung beginnt dann, wenn die Person Jesus in ihr Leben aufgenommen hat, wenn für die Person gebetet wurde und der Heilige Geist in die Person hineingekommen ist und durch den Heiligen Geist versiegelt worden ist, dann ist die Rettung perfekt. Man fragt sich, oder wir haben uns oft gefragt, was ist mit den Menschen, mit den Millionen, die sich in Nigeria bekehrt haben, als Reinhard Bonnke dort vor über einer Million Menschen gepredigt hat. Da haben sich 1 Million Menschen bekehrt. Die können doch alle gar nicht beseelsorgt werden. Die leben ja erstmal total verkehrt weiter, weil die Seele überhaupt noch keinen Einblick hat in das Wort Gottes und gar nicht weiß, wie man als Christ lebt. Ich glaube, die sind gerettet. Ja? Die sind gerettet. Und die meisten von denen vielleicht so wie durchs Feuer hindurch. Aber gerettet sein ist gerettet sein. Und darum geht es zuerst einmal. Und dann sollen wir die Geretteten zu Jüngern machen. So, das ist zuerst evangelisieren und dann zu Jüngern zu machen. Halleluja. Gut. War da noch was? So viel eigentlich, so viel, so viel, so viel. Wir wissen ja, dass unser Alter, das ist Vers 6, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Das ist Glauben, dafür zu halten. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Seid verbunden mit Christus, eure Seele soll verbunden sein mit Christus, weil dann leistet ihr den Begierden, die im Leibe ist, keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Das heißt also, wenn wir im Verbund mit dem Geist sind, dann sind wir in der Stärke des Geistes. Und dann sagen wir dem Körper, was er zu tun hat. Und der Körper sagt uns nicht länger, was wir zu tun haben. Der Apostel Paulus spricht, dass er oft gewacht hat und oft gefastet hat. Ja, ich wünschte, dass wir so in geistlicher Kraft wären, dass wir nicht mehr die Stimmung haben, ich muss noch 8 Stunden schlafen, ich wache heute Nacht mal, ich muss mich auch nicht ablenken lassen durch dies oder das oder jenes. Ne? Wenn wir in Christus bleibend sind, und die Bibel sagt ja, seid in Christus, ja, dann werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Weil wir brauchten auch auf unser Essen nicht mehr zu achten, wenn wir es segnen, ja, weil die Kraft des Geistes macht doch alles gesund. Und als Petrus auf dem Dach in Joppe war und dieses Tuch herabkam und alle unreinen Tiere dort, als dieses Tuch entfaltet worden war, zum Vorschein gekommen waren, da sagte Gott, schlachte und iss. Nein, ich habe nie etwas Unreines gegessen. Und das geschah dann 3-mal und Gott sprach immer, schlachte und iss. Was Gott gereinigt hat, das nenne du nicht unrein. Ja, versteht ihr? Der Geist vermag doch alles zu tun, jedes Gift einfach illuminieren. Ja, es ist, oh, wenn wir in der Kraft dieses Glaubens wären. Ich wünschte, dass jeder von uns da drin ist. Ja, dann würden wir auch nicht mehr nach irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln und so japsen und denken, die helfen jetzt. Ich habe Freitag ja Buße getan. Wenn ich den Leib Jesu esse, dann bekunde ich eigentlich damit, ich nehme den in mir auf, der meinen Leib gesund macht. Und wenn ich dann nach dem Abendmahl nach irgendeinem anderen Mittelchen suche, was meinem Leib noch hilft, dann bekunde ich damit doch, Jesus reicht nicht. Ich brauche Ergänzung. Ja, Nahrungsergänzungsmittel. Versteht ihr, das ist eine Sünde von mir, dass ich sage das, wir sollen ja unsere Sünden bekennen, dass ihr euch vielleicht auch erkennt. Ne? Ja, aber bitte, da gibt es jetzt keine Verdammnis. Wir werden Stück für Stück herausgeholt aus diesen Ergänzungen. Versteht ihr? Wir werden herausgeholt aus diesen Ergänzungen. Ja, der Heilige Geist spricht zu uns und trennt uns immer wieder. Er vergewaltigt uns nicht, er nimmt uns nicht und trennt uns von der Sünde im Fleisch, sondern er spricht zu uns. Und wir haben ja von ihm Einsicht bekommen und dann trennen wir uns, bekunden unsere Sünde und leben wieder im Geist. Ja, ja, also mit einem Hauruck geht das alles nicht. Ich kann mir nicht an den Ohren ziehen, um größer zu werden. Oder wie man so sagt, man kann nicht den Grashalm ziehen, damit er schneller wächst. Also von daher keine Verdammnis, wenn du dem nachher wieder Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst. Aber du kannst ja sagen, Herr, ich möchte von diesen Ergänzungen loskommen. Ne? Ich möchte davon loskommen. Es ist ganz schön heftig, ne? Was Glauben betrifft und keine anderen Götter neben Gott zu, keine Ergänzung neben ihm zu haben. Und Bob Main hat immer gesagt, wenn Glauben so einfach wäre, dann würden alle glauben. Ja? Aber Glaube ist ganz einfach, weil es ist der Glaube Gottes. Der holt uns da raus, Stück für Stück. Er erzieht uns. Das heißt also, er zieht uns aus dem verkehrten Denken heraus. Und ziehen meint, dass es noch nicht gleich da ist. Man wird dahin gezogen. Und wisst ihr, was überwinden heißt? Ich sehe gerade einen Brunnen, vielleicht aus dem 15. oder 16. Jahrhundert. Ja, da war die runde Mauer. Und da war dieses Gewinde, ja, und da war ein Seil drum und an dem Seil hing der Eimer. Und dann musste der Eimer durch Drehen dieses Gewindes nach unten zu dem Wasser runtergelassen werden. Und dann, nachdem der Eimer voll war, wurde der Eimer wieder durch Überwinden einmal drehen, zweimal drehen, dreimal drehen, viermal drehen, fünfmal drehen, sechsmal drehen, siebenmal drehen und dann war er oben und dann hatte man das Wasser. Und so, du bist mehr als ein Überwinder, weil Jesus stellvertretend für dich schon überwunden hat. Und jetzt soll diese Überwindung durch die Hilfe des Heiligen Geistes in deinem und meinem Leben geschehen. Ja, er ist es, der das Überwinden bewirkt. Und er wirkt sogar, dass du das willst, dass du überwindest. Er wirkt das Wollen und das Vollbringen. Also keine, wenn ich sowas sage, wie keine Nahrungsergänzungsmittel am besten, die meisten werden das nicht schaffen, weil der Teufel kommt mit Anfechtung. Und er sagt, du brauchst das. Schmerzen hier, Schwäche da. Ne? Versteht? Aber wir sagen, Jesus, hilf, dass wir davon wegkommen, von diesen Ergänzungen. Du reichst doch völlig aus. in unserem Leben, für unseren Körper und für unser Blut. Okay, wir wollen.
Das ist das Wichtigste.
Ne? Wir wollen und sagen, Jesus, Hilfe. Ja, Hilfe. Wir wollen keine Medizin, aber wenn wir zum Arzt gehen, da gibt es keine Verdammnis. Okay, versteht ihr? Wenn ich sagen würde, kein Arzt mehr, für jeden von uns, kein Arzt mehr. Wir müssen jetzt glauben. Oh, dann würde ich angefochten werden und ich wäre dann vielleicht der Erste, der zum Arzt rennt. Verstehst du? Aber das Ziel müssen wir doch vor Augen haben, ne? Halleluja. Kämpft den guten Kampf des Glaubens, schreibt der Apostel Paulus dem Timotheus, seinen geistlichen Sohn, und ergreife das ewige Leben. Amen. Und das ist mein Gebet, Herr. Hilf uns, dass wir loskommen von allen Ergänzungen, von allen Mitteln, die etwas versprechen und vielleicht nur für eine gewisse Zeit halten, was sie versprechen. Wir wollen dich total, wir wollen, dass du uns hilfst, herauszukommen und dass wir loslassen können von allen Hilfsmitteln, die Ergänzungen sind. Bei dir gibt es im Grunde keine Ergänzung. Du bist unser Ein und Alles und wir wollen dich so erleben. Und so wirke, dass jeder Einzelne von dir gezogen wird und somit erzogen wird. Und dahin kommt, in der Kraft und in der Macht deiner Stärke des Glaubens zu sein. Wollen wir das? Amen. Amen. Amen.